Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite Rechtsanwalt Steffen Passer von den ETE-Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Wir haben wieder spannende Sachen mitgebracht, Steffen.
Ja.
Deshalb starte ich gleich mal rein und zwar mit einer Meldung zum BMF. Die haben am 26. Januar ein Schreiben rausgebracht und das ist diesmal aus meiner Sicht praktisch wirklich wichtig. Da geht es um die Abgrenzung von Erhaltungsaufwendungen, Anschaffungskosten, Herstellungskosten und anschaffungsnahen Herstellungskosten. Das ist ja das, wenn ich eine Immobilie habe und mich frage, kann ich denn jetzt meine Kosten sofort absetzen oder muss ich die dann als Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die entsprechende Laufzeit dann abschreiben? Da gibt es immer wieder Streit mit der Finanzverwaltung. Schon bei kleinsten Änderungen wollen die natürlich, dass das dann irgendwie Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind und man selber denkt, dass es eben sofort abzugsfähige Erhaltungsaufwendungen sind. Das haben wir ganz viel bei uns in der Praxis. Wir berufen uns dann natürlich auch immer auf die entsprechenden BMF-Schreiben. Das letzte ist, wenn ich mich recht erinnere, aus dem Jahre 2013 gewesen. Dieses Schreiben ersetzt jetzt sämtliche Schreiben, die vorhergegangen sind und ist für alle offenen Fälle anwendbar. Also von daher, wenn Sie gerade mit der Finanzverwaltung zu tun haben, bitte dann jetzt auf das neue Schreiben vom 26. Januar 2026 verweisen.
Ja, Mindestlohn. Auch für Auszubildende gibt es einen Mindestlohn. Ich hoffe, keiner der Zuhörer wird durch diese Aussage jetzt überrascht. Es überrascht auch nicht, dass wie der gesetzliche Mindestlohn auch der Mindestlohn für Auszubildende steigt. Und zwar nach einer klar festgelegten Formel, die in § 17 Berufsbildungsgesetz abgedruckt ist. Da geht es also um den Median der verschiedenen Ausbildungstarife, die dann nach eben dieser Formel hochgerechnet werden. Man muss nicht rechnen, einmal im Jahr werden die Mindestlöhne für die Auszubildenden veröffentlicht. Das ist im Oktober letzten Jahres geschehen und seit dem 1. Januar gelten die halt. Für im ersten Lehrjahr sind es also mindestens 724 Euro, im zweiten 854 Euro, im dritten 977 und wer im vierten Ausbildungsjahr ist, der reißt erstmalig die 1.000-Euro-Grenze. Also 1.014 Euro, alles was drunter ist, gilt nicht als angemessen. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Im Oktober werden wir wahrscheinlich die nächste Bekanntmachung bekommen.
Oh, okay. Also dein erster Hot-Take, da gibt es dann demnächst auch nochmal wieder Änderungen. Sehr schön. Ja, kommen wir vom Geld zum Geld. Die EU plant eine bessere Bargeldversorgung und fiel mir jetzt gerade so ein, da die ganzen Banken ja langsam zumachen, die ganzen Filialen zumachen, kaum noch irgendwo Geldautomaten zu finden sind. Wo kriege ich mein Bargeld her? Natürlich beim Einzelhändler und im Supermarkt. Da soll es jetzt neue Regeln geben, dass ich auch ohne dort einzukaufen Geldabhebung bis zu 150 Euro machen können soll. Wie gesagt, ist noch in der Planung, aber das stellt man sich so vor, dass wir dann wieder an unser geliebtes Bargeld kommen. Ja, dann als nächstes zur Steuerberaterprüfung, da plant man das Ganze elektronisch zu machen. Und elektronisch heißt hier, man schreibt nicht mehr mit Stift und Papier, sondern das Ganze soll auf dem Laptop dann stattfinden. Das soll jetzt schon ab dem Jahre 2026 in Hamburg, Hessen, München, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Nürnberg dann ermöglicht werden. Und ab dem Jahr 2027 wahrscheinlich in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz und Thüringen. Also all die können sich freuen, dass sie dann eben auf dem Laptop schreiben dürften. Ganz kurz dazu nochmal aus den juristischen Prüfungen. Da wird auch schon länger mit Laptops gearbeitet und da wird das sehr gut angenommen. Also die Prüflinge mögen das auch lieber am Laptop zu schreiben als mit der Hand. Also von daher ist das vielleicht eine kleine Erleichterung. Ja, von der Erleichterung hin zum BMF mal wieder. Am 29.01. ist ein Schreiben rausgekommen, da wurde die AEAO, also die entsprechenden Anwendungserlasse zur AO geändert. Für diverse Paragraphen wurden dann nochmal kleinere Änderungen vorgenommen. Also all diejenigen, die dem entsprechenden Bereich zu tun haben, dann bitte da gerne mal reingucken. Ja, ein großes Thema, was uns in den letzten Wochen beschäftigt hat und auch weiterhin beschäftigen wird, ist die sogenannte Aktivrente. Da hatten wir ja das Glück, dass am 23.12. das Aktivrentengesetz ja noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden ist und damit scharf gestellt worden ist. Die gilt ab dem 01.01.2026. Ja, und all diejenigen, die sie nutzen wollen und jetzt dann eben ihre Aktivrente haben wollen, die gucken gerade so ein bisschen in die Röhre, weil uns die Finanzverwaltung jetzt ein bisschen im Regen stehen lässt, wie denn die Aktivrente tatsächlich praktisch umgesetzt werden soll. Dazu hat man sich natürlich keine Gedanken mehr gemacht, weil das alles eben dann doch ein bisschen zeitkritisch wurde am Ende letzten Jahres. Und so sind alle Anbieter von Lohnabrechnungsprogrammen jetzt so ein bisschen stehen da und gucken sich fragend an, egal wie die heißen. Keiner von uns weiß, soll das über das Elsterm-Verfahren laufen? Soll ich als Arbeitgeber jetzt selber irgendwie das entsprechende Brutto berechnen? Keine Ahnung, wie es läuft. Also von daher, das ist nicht Dummheit des Steuerberaters oder eben der entsprechenden technischen Anbieter. Man hat einfach überhaupt noch keine Vorgaben, wie das zu laufen hat. Da müssen jetzt alle warten, also auch diejenigen, die jetzt schon davon ausgehen, dass sie in diesem Aktivrentenbereich unterwegs sind, das muss jetzt erstmal abgewartet werden. Und natürlich, wenn dann irgendwann mal offizielle Verlautbarungen kommen, muss das erstmal auch technisch einprogrammiert werden. Das wird auch nochmal einen Augenblick dauern. Also da können wir noch ein paar Tage warten, bis das dann wirklich auch eben funktioniert, praktisch funktioniert. Und bis dahin bitte dann eben die Füße stillhalten. Es geht halt leider nicht schneller. Ja, und der letzte Punkt aus unserem Bereich aktuell ist mal wieder aus dem Gruselkabinett Corona-Hilfen. Da hatten wir ja schon einige Themen vorgestellt, wie man dazu kommen kann, dass am Ende dann die entsprechenden Hilfen abgelehnt werden. Jetzt wieder eine mögliche Falle ist aufgetaucht bei den Fristverlängerungen. Da geht es darum, wenn es Nachfragen der Bewilligungsstellen gibt, mehrere Nachfragen und ich einfach nur eine Fristverlängerung beantrage, ohne genau zu sagen, auf was bezieht sich denn das jetzt? Und das Ganze vielleicht dann auch noch im Zusammenhang mit der letzten Nachfrage steht, diese Fristverlängerung, sodass man daraus schließen könnte, dass die Fristverlängerung nicht für die vorhergehenden Nachfragen der Bewilligungsstelle gelten. Dann kann es gut sein, dass eben die Fristverlängerung nicht oder für einen Teil der Nachfragen eben nicht gilt. Und wenn ich dann erst später antworte, dann gelten die dann auch als verspätet und dann können die Corona-Hilfen versagt werden. Also deshalb bitte, wenn Sie mehrere Rückfragen bekommen von den Bewilligungsstellen, dann die Fristverlängerungsanträge so genau stellen, dass klar ist, dass sich das auf alle Rückfragen bezieht, sodass Sie dann da immer fristgerecht auch entsprechend antworten. Ja. Dann kommen wir mal zu unseren aktuellen Urteilen. Da haben der Steffen und ich ein paar schöne mitgebracht. Erste ist vom FG Münster. Da geht es erstmal um einstweiligen Rechtsschutz. Also noch nicht Hauptsacheverfahren, einstweiliger Rechtsschutz. Da hatte jemand seine Steuer nicht gezahlt und das Finanzamt hat dann einfach mal frecherweise Sachen gepfändet, unter anderem auch ein PKW. Und nun, was muss ich machen, wenn mir sowas passiert? Ich muss dann tatsächlich zum Finanzgericht gehen, wenn das Finanzamt bei mir etwas pfändet. Und dem Finanzgericht wurde dann vom Steuerpflichtigen vorgetragen, er hätte Agoraphobie, das ist die sogenannte Platzangst, also scheint auch irgendwie festgestellt worden zu sein. Und dieser Mensch könne halt am Gesellschaftsleben nicht teilnehmen, wenn er diesen PKW nicht hat. Das hat das FG Münster jetzt in diesem einstweiligen Rechtsschutz auch erstmal so geglaubt und gesagt, okay, na, wir können ja hier erstmal nur oberflächlich prüfen und wenn dieser Mensch eben sonst nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, dann muss ihm dieser PKW auch zurückgegeben werden. Das Ganze muss natürlich dann jetzt nochmal im Hauptsacheverfahren genau aufgedröselt werden und genau geschaut werden, ob dem denn wirklich so ist, aber also wenn ich dann eben tatsächlich einen pathologischen Zustand habe und an bestimmte Dinge gebunden bin, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, dann scheint es so zu sein, dass die nicht pfändbar sind fürs Finanzamt. Das ist der Beschluss des FG Münster vom 19. Dezember 2025, Aktenzeichen 4V2500 aus 25AO. Ja, und dann noch eine Sache vom FG Münster. Das klingt nach so einem Kleinsteuersparmodell, ist aber vom FG Münster jetzt erstmal so durchgewunken worden. Worum geht's? Wir haben einen Menschen, der hat eine GmbH gegründet. Das ist also 100% Gesellschafter. Und diese gemeinnützige GmbH, die hat ein Museum betrieben. Und ein Museum muss normalerweise in Räumlichkeiten betrieben werden. Die hatte die GmbH nicht. Also hat der 100%-Gesellschafter diese Räumlichkeiten dem Museum zur Verfügung gestellt. Aber wie es halt so im echten Leben ist, wenn ich dir Räumlichkeiten zur Verfügung stelle, dann musst du mir auch bitte Miete zahlen. Und das wurde gemacht. Sollte gemacht werden. Aber die GmbH hatte kein Geld. Wo kriege ich das Geld her? Der Gesellschafter hat der GmbH das Geld für seine eigene Miete gegeben, aber als Spende deklariert und gesagt, ne, ich spende dir das Geld für die Miete, die du mir schuldest. Und dafür hat er eine Spendenbescheinigung bekommen. Heißt also, er spendet das Geld an die GmbH, kriegt dafür eine Spendenbescheinigung und die GmbH nimmt das Geld, um die Miete an ihn wieder zurückzuzahlen. Am Ende hat er also sein Geld wieder zurück plus obendrauf auch noch eine Spendenbescheinigung. Das fand das Finanzamt natürlich alles ein bisschen merkwürdig und hat das eben entsprechend abgelehnt. Und das FG Münster hat gesagt, das kann so funktionieren. Und in dem Fall funktioniert es so, weil das Ganze dem Fremdvergleich standhält. Ich hatte also einen Mietvertrag, der war drittüblich und die Miete war drittüblich. Und natürlich muss eine Miete dann auch gezahlt werden. Hätte ich einem Fremdritten gegenüber auch zahlen müssen. Und wenn mir jemand Geld spendet, dann muss ich dafür auch eine Spendenbescheinigung ausstellen. Also von daher, in der Konstellation hat das so funktioniert. Ich wäre noch ein bisschen vorsichtig, ob das jetzt so das super-duper Steuersparmodell ist. Das ist das Urteil des FG Münster vom 2. September 2025 zum Aktenzeichen 1K 102 aus 23 E. Ja, und das letzte Urteil von mir, vom OLG Oldenburg, das ging auch so ein bisschen durch die Presse. Die richtigen Kracher hat Steffen gleich, ja, die dann auch durch die im Fernsehen dann ausgestrahlt wurden. Hier ging es darum, dass jemand einen Gasanschluss hatte, der dann irgendwann stillgelegt wurde. Und der Gasnetzbetreiber wollte die entsprechenden Kosten für die Stilllegung des Gasanschlusses an den Verbraucher eben weitergeben. Der sollte das bitte bezahlen. Das ist ja sein Gasanschluss. Und das hat sich das OLG Oldenburg angeschaut und keinen Paragraphen dafür gefunden, dass tatsächlich der Gasnetzbetreiber diese Kosten weiterreichen darf. Also von daher, jedenfalls nach Ansicht des OLG Oldenburg, sollen die Kosten dann beim Gasnetzbetreiber für die Stilllegung verbleiben. Der muss die selber tragen. Jetzt schon mal ein Hinweis, das Ganze ist noch nicht rechtskräftig. Die Revision ist beim BGH wohl schon eingelegt worden und am Ende muss der entscheiden. Aber wer sich eben darauf berufen will, OLG Oldenburg, Urteil vom 5. Dezember 2025 zum Aktenzeichen 6 UKI 2 aus 25. So, Steffen, jetzt kommen deine beiden Kracher.
Ja, Urteile aus dem Leben, die tausendfach so vorkommen können. Einmal Parkverstoß. Man hat, wenn man sein Auto im Halteverbot oder im Parkverbot abstellt, dann kann man, das weiß jeder, dort nur abgeschleppt werden, wenn man den Verkehr behindert, also sonst irgendwie eine Gefahr darstellt. Das ist öffentliches Recht. Etwas anderes gilt, wenn man seinen Pkw auf einem privaten Parkplatz abstellt und dort die Parkzeit überschreitet, dann begeht man verbotene Eigenmacht. Wir bewegen uns jetzt im Zivilrecht, wo das Besitzrecht schon vor 150 Jahren im BGB geregelt worden ist. Und dort findet sich eben auch die Regelung der Besitzwehr. Man kann sich notfalls mit Gewalt seinen Besitz zurückholen. Das kann hier eben auch der Eigentümer dieser Parkfläche, indem er den Pkw abschleppt. Und obendrauf vielleicht noch als Besonderheit, das Ganze ist verschuldensunabhängig. Selbst wenn man überhaupt nichts dafür kann, dass man nicht rechtzeitig seinen Pkw dort entfernt oder die Parkzeit verlängert hat, selbst dann ist diese Besitzwehr zulässig. Muss man wissen, kann man böse überrascht werden, wenn man nicht darauf geachtet hat, dass man auf einem privaten Parkplatz sein Auto abgestellt hat und nicht im öffentlichen Raum. Ja, und dann kommen wir zu dem eigentlichen Kracher der letzten.
Na, warte mal, wir müssen noch kurz hier Aktenzeichen und so nennen.
Ah, Entschuldigung. Na klar, das war Urteil des BGH vom 19. Dezember 2025. Zum Aktenzeichen römisch 5ZR 44 aus 25. Vielen Dank für den Hinweis.
Sehr gerne. So, jetzt zum Kracher.
Ja, nochmal BGH und aus diesem Jahr. Es geht um die Untervermietung. Wenn man ein berechtigtes Interesse zur Untervermietung hat, weil man die Wohnung über einen verhältnismäßig längeren Zeitraum nicht nutzen kann, dann kann man vom Vermieter verlangen, dass er dieser Untervermietung zustimmt. Allerdings hat man kein berechtigtes Interesse, mit dieser Untervermietung Gewinn zu machen. In dem konkreten Fall war der Mietpreis der Untervermietung, glaube ich, doppelt so hoch wie der originäre Mietpreis, den der Mieter an den Vermieter gezahlt hat. Wenn das der Fall ist, dann fehlt nicht nur das berechtigte Interesse des Mieters, sondern plötzlich hat der Vermieter ein berechtigtes Interesse, nämlich an der Kündigung des Mietvertrages. Weil die Untervermietung mit Gewinn stellt eine Verletzung des Mietvertrages dar und liefert eben dem Vermieter dann das berechtigte Interesse an der ordentlichen Kündigung des Mietvertrages. Ich vermute nur, dass es hunderte, vielleicht tausende Fälle gibt, die möglicherweise unter den Anwendungsfall dieses Urteils fallen. Wir werden das beobachten und in den nächsten Wochen und Monaten dann sehen. Jedenfalls war das das Urteil des BGH vom 28. Januar 2026 zum Aktenzeichen römisch 8 ZR 228 aus 23.
Ja, vielen Dank dafür. Also ich habe kein Recht auf Gewinn machen bei der Untervermietung. Gut, dass das jetzt klar ist. Ganz kurzer Hinweis noch von meiner Seite. Ich hatte ja vorhin über die Aktivrente gesprochen. Das ist ja eine gesetzliche Neuerung, die kurz vorm Jahreswechsel 2025, 2026 kam. Wenn Sie da so ein bisschen den Überblick verloren haben, was hat sich denn geändert so im Jahreswechsel und es gerne kurz noch einmal dargestellt haben wollen, aber pointiert, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, das ASTW-Sonderheft zum den sämtlichen Steueränderungen 2025, 2026. Das ist alles da wunderbar dargestellt. Wie gesagt, in kurzen Übersichten, dass man da nochmal den Überblick behält. Also wie gesagt, wenn Sie da Interesse dran haben, das ASDW-Sonderheft, so ist dann eine warme Empfehlung von mir. So, Steffen, dann vielen Dank, dass du wieder dabei warst
Na
diese
klar,
Woche.
gerne.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.